Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Motion. Heute schauen wir uns mal an, welche neuen Autos auf den Markt kommen oder gekommen sind.
E-Motion, der E-Mobility-Podcast. E-Motion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Und bei mir im Studio ist Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo Jerome, herzlich willkommen zurück.
Dankeschön, ich sage mal, bei mir im Studio. Du bist wie viele hundert Kilometer von mir entfernt, ich weiß es nicht. Also 600-700 bestimmt. Ja, ich bin wieder zurück aus Thailand. Ich war einen Monat unterwegs und es war herrlich. Also es war wirklich wunderschön, dieses Land. Wobei man sagen muss, also natürlich das Land an sich, also die Gebäude, die ich hätte fast gesagt, die Moscheen, die Tempel. Das Meer, die Strände, die Korallen, die Fische, all das ist schon alleine beeindruckend und wunderschön. Aber ganz ehrlich, was mich viel mehr beeindruckt hat, dort waren die Menschen tatsächlich. Also die Menschen, die Thailänder, weil die so einen ganz anderen Umgang miteinander haben und auch mit mir. Also das war einfach sagenhaft.
Wahrscheinlich freundlicher als unsere aktuelle Situation hier in der Bundesrepublik.
Also es ist unfassbar, wirklich. Also ich gebe dir mal zwei Beispiele aus dem Straßenverkehr. Also der Straßenverkehr in Thailand ist chaotisch. Ja, also jeder fährt mehr oder weniger, wie er will, wobei an Ampeln wird sich gehalten, an Geschwindigkeitsregelung eher nicht, an Helmpflicht eher nicht. Die Menschen sind auf den Ladeflächen der LKWs und werden da transportiert, was jetzt nicht so unbedingt sicher ist als Transportmöglichkeit. Deswegen kommen auch sehr, sehr viel mehr Thailänder ums Leben im Straßenverkehr als bei uns. Ich glaube 9-mal so viel oder so. Der Verkehr ist wirklich nicht ungefährlich, aber erstaunlicherweise viel rücksichtsvoller als bei uns. Also zwei Beispiele. Erstes Beispiel, ich war ja in Bangkok angekommen und ich hatte mich noch nicht an diesen Rechtsverkehr bzw. Linksverkehr gewöhnt. Die fahren ja auf der anderen Straßenseite. Das heißt, wenn du über die Straße gehst, guckst du normalerweise erst nach links, dann guckst du nach rechts, dann guckst du nach links, dann gehst du über die Straße. So.
Das solltest du da umgekehrt machen.
Das sollte man da umgekehrt machen. Habe ich natürlich nicht, weil ich war nicht dran gewöhnt. Und das hatte zur Folge, dass ich einem Motorradfahrer direkt vors Motorrad gelaufen bin, der da eine Vollbremsung hingelegt hat. So, und der Unterschied jetzt zu Deutschland war, in Deutschland hätte mich dieser Motorradfahrer nicht zu Unrecht ausgeschimpft.
Ja.
Dieser Thailänder, junge Mann, lächelt mich an und bedeutet mir mit seinen Händen, ja, geh weiter, ist alles gut. Ja, da war ich schon mal erstaunt. Da war ich wirklich, wieso tut er mich jetzt nicht blöd anmachen? Also, ne? So, das andere Mal war am letzten Tag. Da muss ich über eine Straße und das war eine sechsspurige Straße. Natürlich hätte ich auch über eine Brücke gehen können, aber die war so 300-400 Meter entfernt und das war ziemlich heiß. Ich hatte keinen Bock, da 300 Meter hin, 300 Meter zurück, nur um über die Straße zu gehen. Also dachte ich, gehe ich da über die Straße. Sechs Spuren ist aber nicht so ganz ohne, zumal die sich auch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung so wirklich halten und weil einfach in Bangkok sehr viel Verkehr ist. So, ich gehe also an die Straße ran und gucke nach rechts, hatte ich inzwischen gelernt und irgendwann war da eine Lücke. Ich gehe dann also über die Straße bis zur Hälfte und jetzt stand ich aber da. Und kam nicht weiter, weil von der linken Seite jetzt die Autos kamen. Aber sehe ich da so einen Bus, der fuhr in der mittleren Spur, der hielt dann einfach an. Und das Fahrzeug links von ihm und das Fahrzeug rechts von ihm hielten daraufhin auch an, so dass ich dann über die Straße gehen konnte. Das heißt, sie sind so aus 50, 60, 70 km/h, haben die runtergebremst, der vollbesetzte Bus, die beiden Autos, um mich über die Straße zu lassen.
Dann ohne, hast du ja fast das Erlebnis von Ulrich Wickert in Frankreich am Champs-Élysées.
Ja, ohne dass ich den bedeuten musste, bitte lasst mich rüber. Die haben mich einfach da gesehen und gesagt, oh, der muss über die Straße, den lassen wir mal rüber. Und genau das haben sie gemacht. Ich habe mich dann bedankt, also mit Handzeichen, und die haben mich dann wieder angelächelt und so weiter. Es wird nicht gehupt im Straßenverkehr in Thailand. Es wird nicht gehupt. Es wird nur gehupt, wenn ein Taxifahrer einem möglichen Fahrgast sieht und auf sich aufmerksam machen. Ansonsten wird nicht gehupt. Selbst wenn dann irgendwie jemand in der engen Straße stehen bleibt und was auslädt aus dem Auto, dann bleiben die anderen halt geduldig dahinter und warten, bis der fertig ist mit Ausladen und dann geht's irgendwann weiter. Und keiner hupt, keiner ist ungeduldig, keiner, ne? Und auch der Umgang untereinander ist sehr respektvoll, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet. Das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt und mir auch in der Seele einfach wirklich gut getan, einfach mal zu merken, dass man auch freundlich miteinander umgehen kann. Also jetzt nicht gegen die Deutschen ranten, aber geht mal nach Thailand und lernt mal Entspannung, ja? und kommt dann wieder und seid mal ein bisschen entspannter und geht mal freundlicher miteinander um. Es würde uns allen, glaube ich, gut tun. Ich habe ja eine Folge aufgezeichnet aus Chiang Mai, übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt Chiang Mai im Norden Thailands. Ich war am Meer und was weiß ich. Ja, ich kann das nur empfehlen. Ja, es hat einen langen Flug, das ist der Nachteil. Das ist auch nicht umwelttechnisch nicht so dolle. Aber ja, es ist, ich finde, es lohnt sich. Und ich war 4 Wochen unterwegs, beziehungsweise vom 1. bis 31. August. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Land verlassen habe, dass ich auf dem Flughafen war und dass mir da die Tränen gekommen sind, weil ich gehen musste. Das war das erste Mal, dass mir das passiert. Und ich war wirklich in vielen, vielen Ländern, habe ja auf dem Schiff gearbeitet und so weiter. Also das war wirklich das erste Mal, wo ich tief bewegt war, dass ich jetzt gehen muss. Also ich wollte eigentlich nicht gehen. Nicht wegen dem Land an sich, sondern wirklich wegen den Menschen dort, die einfach so eine überbordende Freundlichkeit haben. Und ich habe dann, ich war ja nicht nur dort wegen Urlaub, sondern ich war auch geschäftlich dort unterwegs für meine Firma. Und ich habe dann meinen Geschäftspartner dort gefragt, der dort lebt. Sag mal, ist das alles aufgesetzt? Also dieses Lächeln, sind das Masken? Also ist es einfach, oder ist das ehrlich? Und er sagte, nee, also du kannst schon davon ausgehen, dass es meistens ehrlich ist. Natürlich, in bestimmten Situationen ist es auch aufgesetzt, aber nee, die sind einfach freundlich. Das ist einfach so. Und ich frage mich dann wirklich, warum nicht in Deutschland?
Aber dann nimmst du doch jetzt in deiner Heimat jetzt wieder quasi alles mit und kannst das ja sozusagen hier wieder ja ins Gute drehen und so mit mir auch im Straßenverkehr. Ich benutze die Hupe ja auch nicht. Mhm. Bin da auch tiefenentspannt, wenn jemand vor mir irgendwie, keine Ahnung, mit dem Müllwagen mal wieder etwas länger braucht oder so. Dann ist das ziemlich entspannt. Ich glaube, das sollten wir hier tatsächlich wieder in den Straßenverkehr und ins Leben bringen. Und dafür ist es ganz gut, ja auch mal weg gewesen zu sein, damit man ja das einfach wieder zu schätzen lernt.
Also ich war vorhin noch einkaufen und da war irgendwie die Straße blockiert. Vor mir war aber ein Bus, sodass ich nicht sehen konnte, warum war das jetzt blockiert oder wieso stehen wir jetzt da. Und zwar ziemlich lange. Und das war genau so eine Situation. Und dann habe ich gedacht, okay.
Mhm, genau, wir machen mal die Raute, entspannen uns mal ein bisschen.
Genau. Ich habe mich zurückgelehnt, habe die Musik ein bisschen aufgedreht, habe gesagt, es wird schon seinen Grund haben, dass das da nicht weitergeht. Also ich habe mich dann einfach zurückgelehnt und Musik gehört, aber die anderen fingen dann an zu hupen. Das ist genau der Punkt, ne? Die fangen dann an zu hupen. Ich verstehe auch, dass sie hupen, es geht nicht weiter, es ging wirklich über Minuten nicht weiter. Aber es hilft halt nichts, wenn man hupt. Wenn es blockiert ist, dann hat das irgendeinen Grund und dann kann man einfach sagen, okay, entweder ich finde den Grund raus, also steige aus und guck, was ist da vorne los, oder ich hupe halt nicht und bleib einfach sitzen und warte, bis es weitergeht. Und 3, 4, 5 Minuten ging es dann ja auch weiter und dann konnte ich einkaufen gehen und da war einfach ein LKW am Einparken für eine Zulieferung und das war es auch schon. Ja, also einfach mal durchschnaufen, zurücklehnen, entspannen und nicht immer gleich genervt sein.
Ja, das würde uns im Leben weiterhelfen.
Ja.
Und deshalb habe ich ja die Entspannung sozusagen auch genutzt und bin mal nach Wolfsburg gefahren, Oha. Weil ich da auch mit netten Menschen aus der VW-Prototypenwelt mal ganz entspannt gucken wollte, nämlich 2 Stunden lang, was denn so der chinesische Markt tatsächlich macht. Also während du in Thailand warst, war ich quasi auch gefühlt in Asien unterwegs und habe mir da verschiedene Fahrzeugkonzepte einfach mal angeguckt. Und man muss ja auch wissen, dass die Herren und Damen beim VW und auch gerne mal in der Prototypenabteilung die Fahrzeuge eher gerne holen, die noch nicht bei uns auf dem Markt sind, die dann quasi alle möglichen Schrauben lösen und dann quasi mal gucken, wie das so aufgebaut ist, damit man ja auch selber was draus lernt. Und die haben im Prinzip an einem Ionity-Lader bei denen auf dem Werkgelände, was aber öffentlich zugänglich ist, deshalb konnte ich da jetzt sozusagen mal reinhuschen. Also ich habe da natürlich einen Tipp gekriegt von jemandem, der da arbeitet, mir die Sachen auch mal anzugucken. Und das war so ein bisschen Mäuschen spielen, hätte ich beinahe gesagt, weil keiner wusste, ob ich jetzt VW-Angehöriger bin oder nicht. Und die dann immer gesagt haben, was können wir jetzt erzählen? Und wenn jetzt jemand dazwischen gehuscht ist und so werksinterner und so. Also es war schon sehr spannend, wenn die Leute dann im Gespräch waren, miteinander einfach mal daneben zu stehen und zu sagen, so machen die das hier. Guck mal, so machen wir das. Und deshalb funktioniert das bei uns nicht oder deshalb geht das da. Das war total spannend, mal einfach auch diese Gespräche zu hören. Und außerdem waren ja auch die Autos sehr spannend. Also du hast jetzt in Thailand wahrscheinlich auch vermutlich eher chinesische Modelle gesehen.
Absolut. Kein einziges deutsches. Nicht ein einziges E-Auto aus Deutschland. Nicht ein einziges. Hat verschiedene Gründe. Da kommt auch ins Spiel, dass man sehr hohe Importzölle zahlen muss und Steuern und was weiß ich. Und Luxussteuer kommt auch noch oben drauf, sodass also sich das der Wert des Autos oder das, was man bezahlen muss, 2- oder 3-facht.
Naja, und die haben halt genau das Umgekehrte. Also die haben quasi eine Großraumlimousine, nämlich den Zika Mix, da stehen gehabt. Da würden, also Pendant zum ID Bus, bloß ein bisschen größer und ein bisschen innovativer. Der Bus würde quasi hier irgendwie 80.000 Euro kosten. Und sie haben gesagt, naja, auf dem chinesischen Markt würde der jetzt, so wie er da steht, der Zika Mix, um die 35.000 bis 40.000 Euro kosten. Also
wollte
die Hälfte.
Ich gerade sagen, ich wollte gerade schätzen, 35.000 bis 40.000, die Hälfte. Mhm. Ja.
Mhm. Genau. So, und dafür hast du halt wirklich in dem Mix tatsächlich ein super Konzept, weil du hast, ja, eigentlich sind es Schiebetüren oder Schwenktüren, irgendwas dazwischen, also eine Kombination, die wirklich gut zugänglich ist. Du hast richtig Platz, um da reinzukommen. Also jetzt nicht nur, um Personen zu befördern, wenn du jetzt vielleicht auch mal an Rollstuhlfahrer oder so denkst, die ja richtig dann auch Möglichkeiten haben, über die Seite mal reinzukommen. Aber auch, weil die halt unten ein Schienensystem haben, kannst du die, egal welchen Sitz bis auf den Fahrersitz, so weit nach hinten schieben, dass du Kommunikation in die zweite oder dritte Reihe hast. Und das ist natürlich schon genial. Allein dafür haben die 8 Fahrprofile, Fahrprogramme sozusagen, um diese Sitze einzustellen, damit du auch die Kommunikation zwischen vielleicht dem Beifahrer und hinten dem Kind deutlich, also zwischen Fahrer, Beifahrer und Kind wer es realisieren kannst. Also da sind schon coole Gedanken einfach auch hinter, die jetzt auch von der Menschlichkeit, von der menschlichen Seite einfach auch drin sind. Also nicht nur technisch, dass du den Kühlschrank bis nach hinten durchschieben kannst, den als Tisch nutzen kannst, mit Platte oben drauf oder so. Also es ist schon ganz nett gelöst, aber eben auch durchdacht. Und dieses menschliche Thema spielen die tatsächlich auch im Auto, auch in der Kommunikation. Das Blöde war halt einfach nur, ich konnte nicht wirklich was lesen, weil mein Chinesisch so schlecht war. Also die hatten jetzt auch keine Möglichkeit, das irgendwie umzustellen, sondern die Leute, die mit dem Fahrzeug einfach auch in Kontakt kamen, haben dann quasi auch so eine Art Chinesisch-Schulung für das Auto nochmal bekommen, wenn sie nicht sowieso schon Chinesisch konnten.
Wie verzweifelt waren die VW-Mitarbeiter ob dieses Autos?
Naja, also sie waren im positiven Sinne erstmal erstaunt, was alles geht. Und nicht nur die Chinesen konnten kopieren, sondern auch die Deutschen würden gerne kopieren wollen. Also das war vielleicht eher so die Neugierde, die ich da gespürt habe. Gar nicht mal so, oh Scheiße, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Man muss natürlich auch wissen, dass er in Europa gar nicht erst anvisiert ist. Also selbst 2026, 2027 wird er wahrscheinlich nicht kommen. Das heißt, da im Werk in Wolfsburg können die wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Jahre irgendwie dran arbeiten, dass auch so ein ID.Buzz in die Richtung kommt. Das ist ja immer mit Zeitverzug und deshalb waren die auch ziemlich entspannt, muss ich sagen.
Hm. Ja gut, das ist halt der deutsche Markt, aber ich komme ja gerade vom thailändischen Markt. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt dort keinerlei deutsche Fahrzeuge, weil die Deutschen eben auch in Thailand nicht produzieren, im Gegensatz zu den Chinesen. Denn Thailand fördert durchaus die Produktion von Fahrzeugen in Thailand und möchten da ja auch hinkommen, dass es bis 2035 100% regenerativ, also 100% batterieelektrisch produziert wird. Da sehe ich die Deutschen aber bisher noch nicht. Also ich frage mich, warum gehen VW zum Beispiel nicht auf den asiatischen Markt über Thailand. Denn das entwickelt sich gerade so ein bisschen zu einer Drehscheibe für diese ganzen asiatischen Länder, die da sind. Wahrscheinlich aber auch, weil sie eben von den Kosten her nicht hinkommen, ne?
Genau, das ist ja das Thema. Also du musst ja in dem Land am besten produzieren, wo du das Auto verkaufst, damit du sozusagen auch die einheimischen Löhne bezahlst und ja auch für das Auto bezahlen lässt. Das ist sicherlich was. Und wenn du auf einem Hochlohnland kommst, dann wird es halt für dich auf einem anderen Markt halt schwierig. Noch dazu, wenn halt auch Zölle und so noch mit reinspielen, die ja den Markt auch nochmal zusätzlich abschotten. Deshalb finde ich es auch ganz spannend, dass jetzt auch ein anderes Fahrzeug, was jetzt da stand, nämlich der mir vorher total unbekannte Onvo L60. Also vom Auto muss man sich das vorstellen wie ein Model Y Juniper. Also zwischen Model 3 und Model Y irgendwie so gefühlt. Und da sieht man auch, wie sie komplett aus dem Tesla-Regal kopiert haben. Also wer sich so ein bisschen bei Tesla wohlfühlt, wird da ziemlich viele Griffe, ziemlich viele Schalter, also die noch da sind, ja, finden.
Also im Grunde so ein Model Y mit Schaltern.
So ungefähr.
Gekauft, ja, genau. Gekauft, genau. Das wollte ich schon immer.
Und eben auch preislich sehr ähnlich, also ein Tuck drunter sogar noch. Also wer mit dem Model Y liebäugelt, hat da durchaus eine Alternative. Das Thema ist halt einfach nur, das Model Y ist ja wirklich europäische Produktion. Und wenn ich dann für einen Onvo L60 irgendwelche Teile haben will, dann kann ich wahrscheinlich auch erstmal ein Vierteljahr darauf warten, bis ich da irgendwelche Teile bekomme. Also das wird mit der Ersatzteilversorgung wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber nichtsdestotrotz ist der Onvo auch ein Tuck, ich will nicht sagen billiger, also nicht billiger vom Preis her, sondern du merkst es halt auch in der Qualität. Also du fasst Dinge im Auto an, also die Haptik vor allen Dingen, ist dann eher so billiges Plastik und nicht vielleicht irgendwie doch nochmal so dieses andere hochwertigere, was im Y dann irgendwie gespielt wird. Also da merkt man schon, wo die Abstriche auch einfach sind und auch die Verarbeitung ist halt nochmal deutlich anders. Also es gibt schon gute Gründe, warum das eine einen Euro mehr kostet und das andere ein bisschen weniger. Und gerade wenn man dann auch Richtung Kleinwagen geht, also der BYD Dolphin Surf, der ja auch im Moment durch die Medien und Presse geistert, ist natürlich auch ein sehr günstiges Auto. Und auch der Leap-Motor, der jetzt wieder die SUV-Schiene spielt, ist da ja auch gewesen. Ich werde mit den SUVs immer noch nicht warm und das muss ich, glaube ich, auch nicht. Deshalb fand ich den nicht so spannend. Also ja, es ist ein SUV, ja, er lädt relativ zügig, so, aber jetzt auch nicht weltbewegend zügig. So dass ich dann eher, ich sag mal, dann bei den, also vor allem bei dem Mix habe ich mich sehr lange aufgehalten, habe da eben auch sehr viel über den Mix gelernt. Der war für mich einfach spannender und der Onvo einfach als Model Y-Alternative. Aber wie gesagt, die werden erstmal absehbar nicht nach Deutschland oder auf den europäischen Markt kommen.
Gerade auf den europäischen Markt kommt ja das Model Y Performance. Ich habe ihn tatsächlich schon gesehen, haben mir angucken können, weil es gibt tatsächlich eine neue Verkaufsstelle von Tesla in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest oder noch nicht. Und zwar in Böblingen bei Stuttgart, da gibt's die Motorwelt, da haben sie jetzt erstmal so draußen was aufgebaut, so ein Container, aber sie werden in Kürze in die Motorwelt einziehen und dort eine neue Verkaufsstelle haben. Passt ja ganz gut rein und deswegen stand da eben auch Model Y Performance. Ja, schick, aber ich brauch's nicht. Ich brauche kein Performance.
Ja, da schlägt jetzt mein Herz wieder, aber ich brauche das Model Y nicht. Also insofern, ja. Ich habe ja nicht Hund und Kegel und selbst das würde ja in mein Essen noch reinpassen. Und der ist ja schon relativ zügig und mit dem Y ist halt die Supercharging Flatrate, die mich immer noch abhält, das Auto zu kaufen. Und ich finde ihn halt optisch auch nicht so schön. Und wo wir gerade beim Y sind, das hatte ja, das stand auf dem VW-Gelände ja auch noch. Und dann habe ich gesagt, naja, baut ihr den auch auseinander? Nee, den lassen wir also komplett ganz. Alle anderen werden natürlich seziert bis ins Einzelglied sozusagen. Der Y ist aus einem anderen Grund da. Und zwar wollen die nämlich die ganzen Software-Updates von Tesla quasi immer aktuellstmöglich dann auch sehen und gucken, was sie da wieder heißes Neues aus dem Auto rauskriegen können und was sie in ihre Fahrzeuge vielleicht auch reinbauen können. Die Entwicklung dauert natürlich, wenn sie dann gesehen haben, guck mal, jetzt kommt wieder das XY-Update. Und dann brauchen sie natürlich ein bisschen in der Programmierung, bis sie das auch irgendwie haben wollen oder nicht haben wollen oder haben. Und da ist natürlich dann so ein Uniper, der dauerhaft angemeldet ist im VW-Konzern, natürlich die beste Variante, quasi immer die aktuellen Updates zu bekommen.
Bei VW möchten sie ja jetzt auch weggehen von diesen Zahlen, ne? ID7, ID5, ID was weiß ich. Möchte man jetzt wieder zum ID Polo gehen, zum ID Passat. Finde ich eine gute Entwicklung, ehrlich gesagt. Was mir so aufgefallen ist in letzter Zeit, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die VW fahren, die sagen mir, das ist ein tolles Auto, super genial, aber die Software, das ist halt immer noch nicht das, was man gerne haben möchte. Also insofern freut mich das ja, wenn sie sich die Software von Tesla anschauen, da sind sie ja wirklich stark drin und dann hoffentlich da viel raus lernen. Aber inzwischen baut VW, also und das sieht man ja auch an den Verkaufszahlen, ne? Also VW verkauft bedeutend mehr Autos als Tesla, auch im Elektrobereich. Hätten wir ja nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Aber die Software, das ist halt im Moment noch ein bisschen das Problem. Und beispielsweise ID7 ist ein fantastisches Auto. Also es ist ein wirklich tolles Auto. Und wenn ich mit Leuten spreche, die das fahren, die sagen mir alle, ja, tolles Auto. Aber die Software.
Genau. Die Software. Also das ist tatsächlich so und das hat ja VW jetzt auch erkannt und da eine externe Firma noch wieder reingebracht, also weil sie jetzt selber gesehen haben, dass sie das aus eigenen Mitteln irgendwie und Bordmitteln eben nicht hinkriegen, haben sich dann auch Hilfe geholt. Also insofern, da ist hoffentlich auch mit dem Kopieren von anderen dann vielleicht auch ein bisschen Bewegung drin.
Gut, gehen wir mal weiter. Was gibt es noch Neues? Also es gibt ja auch neue Autos aus Europa.
Genau, also spannend fand ich jetzt persönlich den R5 Alpine. Also der heißt ja nicht R5, sondern es ist wirklich nur ein Alpine.
Man muss dazu sagen, Alpine ist eine Marke von Renault, so die Sport und ja, die Sportmarke von Renault, ne?
Genau, und wir hatten ja gerade das Thema Performance oder Nicht-Performance. Mhm. Das hat mich natürlich gelockt. Den R5 habe ich schon mal gesehen, auch die Verarbeitung, den fand ich aber ziemlich gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer da so Kanten im Innenraum hat, wo man sich, also nicht im Innenraum, sondern im Motorraum.
War das ein Vorserienmodell oder war das schon Serienmodell?
Das war ein Vorführer aus einem Autohaus. Also der sollte auch verkauft werden, der durfte auch auf die Straße, der hatte eine normale Zulassung. Mhm. Da habe ich so erschreckend festgestellt, nee, also ich müsste jetzt nicht mit schnittfesten Handschuhen im Motorraum irgendwas, also ich muss sowieso nicht in den Motorraum, weil er einfach hoffentlich gut ist und da irgendwie nichts passiert. Aber wenn ich in den Motorraum greifen muss, müsste ich mir gefühlt so ein Kettenhemd anziehen und da hätte ich eigentlich keine Lust drauf. Und bei dem Alpine ist es halt auch nicht besser. Der kostet deutlich mehr, aber die Verarbeitung ist gleich schlecht geblieben. So. Und da ist es natürlich, ja, da kann ich mit Emotionen ein bisschen was kaschieren. Und da geben die Leute sicherlich auch einen Euro extra für aus. Aber letztendlich muss für mich ein Auto auch halten. Also gerade wenn ich im performanten Bereich bin und vielleicht auch das Auto mal an die Grenze bringe, dann möchte ich nicht irgendwie ja ein Stück Farbe hier nicht haben oder da ein bisschen Grundierung sehen oder eben diese Kanten, weiß ich nicht. Also verarbeitungsmäßig, gegenüber stand der Fiat Grande Panda Elektro. Jetzt könnte man sagen, naja, das sind ja auch zwei ungleiche Brüder sozusagen. Aber der war deutlich besser verarbeitet. Also was man jetzt bei Fiat vielleicht nicht unbedingt denken möchte. Also der war solide verbaut. Gut, ein Panda ist jetzt auch kein Sportwagen und nichts im Kleinwagensegment. Also ein Panda ist schon relativ groß geworden mittlerweile.
Okay.
Da ist schon einiges an Musik drin. Aber es ist und bleibt halt ein günstiges Auto und das merkt man eben auch so hartplastikmäßig und designmäßig. Also der bringt dich von A nach B, der fährt dich super in der Innenstadt, alles gut, du hast viel Platz, viel Raum drin. Bist das erste Mal in der Klasse bei Fiat elektrisch unterwegs, also zu einem vernünftigen Preis, nicht wie bei dem Fiat 500.
Ja, aber das finde ich so schade, der Fiat 500. Und ich habe mich gerade gestern oder vorgestern mit meinem Optiker darüber unterhalten, der hat nämlich einen Fiat 500 Elektro. Und das ist ein tolles Auto, aber es ist halt einfach, finde ich, für die Größe des Autos und für das, was er leistet, einfach überteuert. Wie viel kostet der Panda?
Der ist bei 35, da hast du aber schon einiges drin. Und der, wenn du den Fiat 500 als kleineres Auto ja ein bisschen ausstattest, bist du ja auch schon schnell über 35. Den kannst du ja auch gerne mal bei 40 bestellen.
Auch nicht billig. Also ich hätte ich hätte gern von Fiat ein solides, kleines Autole, das süß ist.
Unter 30.000 Euro, nein, so bei 25.
Das bei 20 bis 25.000 angesiedelt ist. Also ich würde gerne mal die 20.000 sehen. Und ich denke, das ist auch mittlerweile so langsam machbar. Und ich weiß jetzt nicht, was der ID Polo kosten wird. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, das wird auch so um die 25.000, 30.000 wieder sein. Und wir brauchen einfach bezahlbare kleine Wagen. Ja? Also Autos, wo die Leute, die jetzt nicht die wahnsinnig bezahlten Jobs haben, mit denen dann dahin fahren können, statt mit so einem blöden Benziner.
Ja, da bleiben dir wirklich nur die Chinesen gerade, ne?
Genau, also, und da müssten wir Europäer einfach jetzt mal endlich hinkommen, so langsam.
Ja, aber wir hatten das Thema mit dem Hochlohnland und mit dem Niedriglohnland. Und genau das ist ja das Thema. Also wenn ich ihn schon nicht kostengünstig produzieren kann, dann muss ich...
Naja, aber schau mal Renault zum Beispiel. Ne? Die haben ja doch diese Günstigmarke. Dacia. So, Dacia ist die Billigmarke von Renault. Und die produzieren in Europa, ich glaube in Rumänien, ein Auto, das günstig ist, das ordentlich verarbeitet ist, das jetzt kein Firlefanz macht und was die Leute wie blöd kaufen, weil es eben so günstig ist. Und das ist ein günstiges Auto, produziert in Europa. Und das hätte ich jetzt gerne. Von welcher Firma auch immer in Europa, dass sie das in elektrisch machen. Dass sie eben sagen, okay, dann gehen wir halt in ein Land wie eben Rumänien und produzieren dort oder Spanien oder wo auch immer, wo man günstig gerade produzieren kann und produzieren dann dort ein günstiges europäisches Auto. Das hat auch den Vorteil, dass eben zum Beispiel eben in Rumänien Arbeitsplätze entstehen, was ja auch nicht schlecht ist. Auch für uns nicht schlecht ist.
Ja, und ich hänge ja immer noch an dem E-Up. Also, der wird ja nicht mehr produziert, war aber ein Verkaufsschlager und der war ja auch bei 25.000 Euro. So, also es geht ja.
Ne? Ja, wobei auch ich glaube, die haben da draufgelegt. Also,
ja, natürlich haben, ne, die draufgelegt.
So. Ich aber will ja nicht, dass halt sie drauflegen. Die sollen ja gerne was verdienen, aber sie sollen ein Auto bauen, dass sie, was weiß ich, für 20.000 produzieren können und dann für 22.000 verkaufen oder was auch immer da für eine Marge draufkommt. Aber ich hätte gerne endlich jetzt mal ein nicht-chinesisches, europäisches, günstiges Auto. Und jetzt kann man natürlich auf die Chinesen zeigen und sagen, ja, die können es ja, aber die kriegen halt viele Subventionen, das wissen wir, und die haben ein Billiglohnland und so weiter und so weiter. Die lassen zum Teil ja gar nicht mehr in China produzieren, sondern eben in so Ländern wie Thailand oder Indien oder wo sie sonst produzieren, keine Ahnung, um günstig zu produzieren. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, also das will ich ja auch nicht. Also, wobei Thailand wäre für mich okay. die sollen ruhig auch Arbeitsplätze bekommen. Aber bei uns in Europa muss es doch endlich jetzt mal langsam möglich sein, die Batterien günstig entweder einzukaufen oder selber zu produzieren. Da ist ja VW auch gerade dran. Und ja, die Dinger zusammenzuklöppeln, dass es eine gute Qualität hat und dann vielleicht noch ein bisschen was Innovatives rein. Ja, da sind wir doch gut, wir Deutschen. Und dann wird das ein Verkaufsschlager. Und dann kaufen die Leute diese günstigen Autos und du weißt ja, wie es ist. Man wird älter, man hat mehr Geld, dann steigt man dann eben um auf ein teureres Auto, ein größeres Auto und wächst dann eben mit dieser Marke. Ne?
Ja, und dann geht man ja wieder vom Finanziellen zurück und sagt, ah, ich brauche ja gar nicht mehr so viel Auto und ich hätte gern was Kleineres und wieder was Bezahlbares, weil irgendwann geht die Kurve ja wieder zurück, weil genau, man doch wieder vernünftig wird. Oder eben auch den Bedarf nicht hat, also ja, die Familie aus dem Haus ist und so weiter.
Ja, also wenn die Kinder, also wenn ich nicht mehr reisen kann oder möchte mit dem Auto groß, ja, also mein Sohn irgendwann nicht mehr da wohnt, da brauche ich ein Auto, um vielleicht noch zur Arbeit zu kommen, das dann auch irgendwann nicht mehr, aber dann brauche ich ein Auto, um einkaufen zu gehen und zum Arzt oder kleine Wege nach Stuttgart, ja, also ich sag mal einen Umkreis von 100 Kilometern, sage ich mal, da brauche ich doch kein Riesenauto, da reicht mir doch ein Panda, ja, also ein kleiner Panda, der süß ist, der 20.000 Euro kostet und fertig und ja, mehr brauche ich doch gar nicht.
Ja, und dann habe ich ja genau die andere Seite nochmal kennengelernt. Ich war letzte Woche auf dem Mobility and Work, auf der Fachtagung. Und das fand statt bei dem auf dem Fahrsicherheitszentrum in Laatzen. Das heißt, du hast da auch gleichzeitig die Fahrzeuge mal über den Parcours scheuchen können mit Gleichbleche und Co. Und da stand dann ein Cadillac Lyriq. So, Cadillac ist jetzt nicht für kleine Autos bekannt und bezahlbare Autos, ja, genau, sondern ist eher im Luxussegment. Und die haben den Lyriq dahingestellt, das war noch der kleinere. Und dann, wie hieß der andere, weiß ich gar nicht, den bin ich gar nicht gefahren. Der war mal wirklich zu riesig. So, also das ist ein Monster in der Innenstadt, da wirst du keinen Parkplatz mit finden. Also mit dem Model S wird es wahrscheinlich noch spannend, aber mit dem Lyriq brauchst du das gar nicht versuchen. So. Mhm. Und wenn du dann überlegst, dass die ähnlich wie damals das Model S aber 80.000 Euro anfangen und ich sag mal vorsichtig, eine 10 Jahre alte Technologie eigentlich im Auto verbauen, also 190 kW Ladeleistung ist jetzt nicht so cool. Mhm. Ne, also das ist schon irgendwie ein bisschen wenig. Die maximale Reichweite irgendwie auch bei 500 Euro, also WLTP, ne, eher weniger, liegt, ist das eben auch nicht das Ende der Nabelschnur. So. Und wenn ich überlege, dass ich in diesem Wagen, ja, weiß ich nicht, was machen soll, ein Riesendisplay habe, was total aufgesetzt ist, was aber auch in allen anderen Fahrzeugen bei denen verbaut ist, und da auch eine Mittelkonsole drin ist, wo du einfach drüber klettern musst, wenn du auf die andere Seite möchtest. Also ich weiß nicht, ob die Beifahrer nicht gewollt sind, ob das immer so ein Selbstfahrerauto einfach nur bleibt mit doch großem Volumen innen drin. Also ich finde auch diese innere Aufteilung mit großen und klobigen Mittelkonsolen irgendwie ganz furchtbar. Weiß ich nicht, da setze ich immer mehr durch und ja, brauche ich irgendwie nicht. Ja, ist mir auch zu hoch. Also ich sitze ja sowieso als kleinere Person doch eher etwas tiefer. Aber dann komme ich noch nicht mal oben ran, ohne dass mir der Arm einschläft. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also das war so die andere Seite, die man dann nochmal gesehen hat. Und wenn ich dann so ein Monster bei 5 Sekunden auf 100 kriege, dann frage ich mich auch, wie sinnvoll das einfach ist. Also das ist schon, ja, weiß ich nicht. Und wenn ich so eine 9K-Auflösung im Display habe, weiß ich nicht, ob mich das glücklicher macht. Also das sind so Dinge, wo ich dann auch denke, ja, schön, alles toll, viele Sensoren da drin, viele Kameras verbaut, alles fein, typisch amerikanisch, und das gibt's noch als Performance-Variante, die hatten sie jetzt natürlich nicht dastehen. Auch den Wagen hatten sie jetzt nur 2 Wochen in Deutschland, dann geht der wieder rüber. in die Staaten. Also der ist im Prinzip für den deutschen Markt bestellbar, aber eben auch nicht wirklich auslieferungsfähig. Frage ich mich halt auch, was das soll. Mhm. So, also ne, das ist so ein bisschen dieses, wir haben jetzt auch was im Konzern. Wir können unsere Flottengrenzwertziele da irgendwie erfüllen. Der ist ja auch bei A gelistet, weil er einfach ein Elektroauto ist. Ja, aber irgendwie, nee, das holt mich überhaupt nicht ab. Also diese Kleinwagen, ja, auch die mittleren Fahrzeuge, aber diese SUV-Schiffe.
Panzer,
nenne ich ja, das immer. Panzer, ja, genau. Ja, genau.
Es gibt noch eine gute Nachricht am Schluss, über die ich mich tatsächlich gefreut habe, weil ich bin ja eigentlich ein großer Fan gewesen der Marke Smart. Ich war ja auch einer derjenigen, die die allererste Generation damals noch Benziner gekauft hat als Neuwagen. Es war mein erstes neues Auto, was ich überhaupt gekauft habe, ein Smart. Und ich war sehr glücklich mit dem Smart, dem Zweisitzer. Hat für mich wirklich gepasst und hat mir immer Spaß gemacht zu fahren. Dann wurde ja die Hälfte verkauft an die Chinesen und dann wurden da, ja, also es sind keine schlechten Autos, kommen ja auch gut weg in der Kritik, aber hat mit der Philosophie Smart überhaupt nichts mehr zu tun gehabt, sondern es waren dann ganz normale Elektroautos, also wie jede andere Marke auch, wo ich mir dann gesagt habe, ja, braucht man Smart überhaupt noch? Ja, also, ne, also die bauen ja im Grunde die gleichen Autos wie die anderen. Ja, aber, hoho, es soll wieder ein Zweisitzer kommen. Man hat sich ob seiner Wurzeln besonnen und gesagt, ja, wir werden wieder einen Zweisitzer produzieren und auch verkaufen. Muss dazu sagen, das ist nicht ganz einfach, ja, weil der Markt für Zweisitzer ist einfach nicht so groß wie der Markt für Viersitzer oder Fünfsitzer. Das war auch das große Problem von Smart, dass man einfach von den Stückzahlen einfach nicht genügend verkauft hat und die deswegen auch nicht billiger wurden und deswegen sich auch nicht wieder mehr verkauft haben. Jetzt machen sie einen zweiten Versuch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gelesen, dass man den nicht genauso konstruieren kann wie bisher, weil einfach die Ansprüche an den Insassenschutz nochmal gewachsen sind. Ja, weil man da einfach ein bisschen mehr Vorbau machen muss. Aber er soll klein bleiben, es soll ein Zweisitzer werden. Er wurde noch nicht gezeigt. Ich bin aber sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf. Und da bin ich auch mal gespannt auf den Preis, ne? Also was der dann kosten wird. Diese deutsch-chinesische Co-Produktion. Bin sehr gespannt drauf. Gut, wir haben einen kleinen Blick darauf geworfen, was wir alles für Autos haben werden in Zukunft. Was ich ja schön finde, früher, als ich diesen Podcast begonnen habe, wann war das, vor 10 Jahren oder wann das war, da hat man sich über jedes einzelne Auto gefreut, das da kam. Und da kam alle halbe Jahre mal ein neues Auto. Inzwischen kommen da jede Woche, jeden Monat neue Fahrzeuge. Das ist doch schön und die verkaufen sich dann auch hoffentlich immer besser. Das war's für heute mit dieser Folge. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einem interessanten Thema. Ich bin da gerade am Thema dran mit dem Elektrobus auf dem Fernverkehr. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es bis nächste Woche hin. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.